Der Hebräerschreiber schreibt, ja, dann lasst also auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, die uns umgibt, abgelegt haben alles Beschwerende und die gern umstrickende Sünde. Wir wollen zusammen beten, wir neigen das Haupt dazu. Wir danken dir, Herr, dass du vorangegangen bist und dass wir dir folgen dürfen. Danke, Herr, dass es kein vollkommen unbekannter Weg ist, der vor uns liegt. Danke, Vater, dass du uns auch Zeugen der Vergangenheit gegeben hast, die vor uns hergegangen sind und dort angekommen sind. Hilf uns, Herr, sie zum Vorbild zu nehmen. Danke, Herr, für alle, mit denen wir heute Gemeinschaft haben dürfen, mit denen wir zusammen den Weg gehen dürfen, dass niemand von uns ganz alleine ist. Danke, Herr, für deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der uns begleitet und dafür sorgen will, dass wir dort ankommen. Danke, Herr, dass du uns jetzt helfen willst, im Hören deines Wortes, im Nachsinnen darüber, zum Aufnehmen und zum Verarbeiten und Ausleben dessen, was du uns schenkst. O Herr, schenke uns dein Wort, aber hilf uns, Herr, es aufzuheben, zu bewahren in unserem Leben und einzuhalten. Danke, Herr, für alle deine Zusagen. Amen. Der Schreiber sagt, lasst uns abgelegt haben alles Beschwerende und die gern umstrickende Sünde. Es geht mir wieder heute Morgen um diese Sünde, die uns gern umstrickt und gern haften will, wie ein Kleid, wie ein Kleiderstück, das zu eng ist und unsere Bewegung verhindern will. Es gibt also nicht nur Beschwerendes, es gibt auch Sünde. Wir müssen unterscheiden zwischen den beiden. Die Schrift spricht von kreatürlicher Schwachheit, von Beschwernis in unserem Leben, aber sie spricht auch von Sünden, für die wir verantwortlich sind. Und es geht jetzt um diese. Die Sünde, die uns gern umstricken möchte und uns verhindern möchte, den Lauf erfolgreich zum Ziel zu führen. Wie legt man solche Sünde auf die Seite, die uns gern umstrickt? Diese Frage möchte ich weiter nachgehen. Wir haben schon mehrere Male darauf Antwort gegeben und ich habe gesagt, da wir um alles beten dürfen und sollten, dürfen wir auch hierum bitten. Gott erhört solche Gebete, das möchte ich betonen. Gott erhört Gebete um Sieg für Sünde, über Sünde. Manchmal erhört er so, dass er wie ein Wunder die Sache ganz von uns nimmt. Wenn es sich um eine Gewohnheit handelt, dann ist es schon vorgekommen, dass Gott das einfach wegnimmt, als Erhörung auf ein Gebet. Aber manchmal belässt er diese Gebundenheit und begleitet uns im Ringen um einen Sieg. Und da ist die Frage zu stellen, was machen wir dann weiter? Wenn der Herr also nicht die Sache einfach so wegnimmt, sondern wir haben darüber Sieg zu gewinnen, was machen wir denn? Dann, sagt der Schreiber, in Vers 2 sollen wir hinwegsehen auf Jesus. Das Wort im Grundtext bedeutet dreierlei. Das Wort bedeutet nicht nur schauen, sondern wegschauen. Das heißt, es muss zuerst der Blick weggenommen werden von etwas, das wir nicht anschauen sollten. Das heißt, wir sollten wegschauen von dem Beschwerenden und von der Versuchung, die uns mit der umstrickenden Sünde anficht. Wir sollen wegschauen von dem, das unsere Aufmerksamkeit anziehen möchte. Und das Zweite, wir sollen hinschauen auf Jesus. Das heißt, einen anderen Blickgegenstand bekommen. Anstelle von dem, was uns aufhalten möchte, wollen wir auf Jesus schauen. Und das Dritte, was kann man noch mehr tun als schauen auf Jesus? Man kann weiterschauen auf Jesus. Man kann dabei bleiben, auf Jesus zu schauen. Und das ist, was das Wort bedeutet. Nicht nur hinschauen, sondern den Blick fixieren, haften lassen bei Jesus. Das ist noch ein drittes. Das heißt, wir sollen wegschauen von dem, das uns hindern möchte. Wir sollen hinschauen auf Jesus und den Blick dort gerichtet halten. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus unser Sieg ist. Mir wird immer mehr wichtig, immer wichtiger, je älter ich werde und je mehr ich im Wort Gottes lese und studiere. Jetzt bin ich beim Galaterbrief, weil ich in einigen Tagen ihn zu besprechen habe, mit einer Gruppe von Gläubigen. Ich nehme an, dass die meisten davon gläubig sein werden. Es handelt sich hier um diese Gruppe, die nach Holland reisen will. Wenn sie noch mitwollen kommen, ist noch Zeit, glaube ich, sich anzumelden. Mir ist der Galaterbrief sehr, sehr wichtig geworden. Ich hatte ihn nie richtig durchgearbeitet. Jetzt habe ich ihn textlich durchgearbeitet, auch abgeschrieben in einer neuen Fassung und habe schwierige Stellen nachgeschlagen. Und was mir wichtig geworden ist, dass die Antwort von Paulus auf die Versuchungen der Galater hier wieder in Selbstleistung hineinzurutschen, dass die Antwort lautet, Jesus Christus selbst. In Christus selbst ist die Antwort. Er genügt. Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Und Jesus ist unser Sieg. Wie kamen wir zum Heil? Vielleicht hörten Sie Johannes 14, Vers 6. Dieser Vers wird sehr oft in Evangelisationen als Leitvers den Menschen vorgehalten, vielleicht auf einem großen Banner. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wissen Sie, er bleibt das. Wenn man zu Jesus kommt, dann hört er nicht auf, Weg zu sein. Er ist dann weiter der Weg. Jesus bleibt immer der Weg. Paulus sagt zu den Galatern, im Geist habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr im Fleisch das Ende machen. Viele Christen leben so. Und sie meinen ganz ehrlich dabei zu sein. Aus Gnaden wollten sie gerettet werden und jetzt müssen sie alles tun, um den Herrn wohlgefällig zu sein. Dann sind sie wieder im Gesetz, in der Selbstleistung. Das Christenleben bleibt ein Bettelleben. Es bleibt ein Leben des Geschenktwerdens. Und wenn wir uns nicht beschenken lassen, dann werden wir krank und gehen unter. Es bleibt einfach so. Es bleibt einfach so, dass wir nur aus Gnade Tag für Tag leben. Alles ist geschenkt. Alles. Auch der Sieg über die Sünde. Das ruhig bleiben, die Gnade, um Pflichten nachzukommen und so weiter. Alles ist Gnade, alles ist Geschenk. Und dieses Geschenk, dieses Leben ist Jesus. In Galater 2, Vers 20 sagt er, nicht ich lebe. Paulus hat kein ewiges Leben und dann noch den Heiligen Geist und dann noch Jesus Christus und dann noch so vieles andere. Nein, Jesus ist das Paket, in dem alles drin ist. Den Kolossern schreibt er, Gott hat es wohlgefallen, in Jesus Christus alles zu verpacken, das er uns schenken will. In ihm ist die Fülle. Das nennen wir doch eine Packung, nicht? Er ist die Verpackung dessen, das Gott uns schenken will, das Paket. Ja, sagt der ein und der andere, Jesus ist mein Sieg. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich Sieg bekomme. Nun, wir gehen weiter. Ich habe mir viel Zeit genommen, hierüber nachzudenken, und ich nehme mir viel Zeit, das immer wieder zu sagen. Dies ist immer noch Wiederholung. Wir haben hierüber gesprochen. Vielleicht waren einige nicht da. Deshalb ist es gut, Zeit zu nehmen, diese Dinge wieder zu sagen. Aber ich gehe jetzt weiter. Was macht man dann? Dann geht man zum Wort Gottes. Denn in der Bibel steht geschrieben, Epheser 6, Vers 17, dass das, was Gott gesprochen hat, unser Schwert ist, das Schwert des Geistes, der uns helfen will. Der Geist hilft uns, nicht notwendigerweise in merklicher Weise, das heißt, ich muss mich nicht des Geistes bewusst sein. Das ist der große Fehler, den heute viele Menschen machen. Sie wollen sich des Geistes bewusst sein, in seiner Führung oder in seiner Kraft, in seiner Hilfe. Das garantiert die Schrift gar nicht. Die Information über den Geist ist eine Information über etwas, das mir nicht zugänglich ist. Nicht eine Information, damit ich etwas in dem Bereich des Sensiblen verwirkliche. Dass die Schrift vom Heiligen Geist spricht, soll mir Auskunft geben über etwas, das ich von vornherein nicht wissen würde. Wenn mir Hilfe zuteil wird, dann merke ich das nicht. Ich bin es, der handelt. Ich muss die Briefe schreiben. Ich muss die Notizen machen. Ich muss nach hier kommen, in die Sozienstraße, und ich muss hier aufstehen und ich muss sprechen. Aber wenn ich fertig bin, dann sagt mir die Bibel, der Herr hat mir geholfen. Aber das weiß ich nicht von dem, was ich jetzt erlebe. Ich spüre keinen Heiligen Geist. Und wir sollten auch nicht beten, dass wir seine Gegenwart, die Gegenwart Gottes, verspüren. Es geht über die Schrift hinaus. Sie haben keine Garantie, dass dieses Gebet erhört wird. Die Bibel aber sagt mir, wie Gott hilft, und das ist natürlich eine gute Information. Sie sagt nicht nur, dass Gott mir jetzt hilft, sondern sie sagt mir, dass Gott dieses Hilfe durch den Heiligen Geist gibt. Nun, das weiß ich jetzt. Aber ich hätte das sonst gar nicht zur Kenntnis nehmen können, durch irgendwelche Erfahrungen im Bereich der fünf Sinne. Ich hätte den Geist nicht riechen können, wie jemand sagt, was man könnte. Er weiß sogar, wie der Heilige Geist riechen würde. Er weiß sogar, welche Farbe er hat und so weiter. Das ist Blödsinn. Schön ausdrücken. Das wissen wir nicht. Aber Gott sagt uns in seinem Wort, wie er uns hilft. Und er hilft uns durch seinen Heiligen Geist. Wir gehen weiter. Man sollte den Ernst der Angelegenheit erkennen. Ich finde, an dieser Stelle hapert es etwas. Ich sprach gestern Abend mit einem Mann, der in tiefer Not ist, der ist scheinbar in die Auffassung gekommen, dass Römer 8, Vers 1 uns in eine Situation versetzt, wo wir, wenn wir sündigen, diese Sünde nicht ernst nehmen müssen. Er erzählte mir von einem Lehrer, soll ein Lehrer des Wortes Gottes sein, der ganz bewusst manchmal Dinge sagt, die irre führen, damit die Leute, sagte er, die nicht vom Heiligen Geist geführt werden und im Geist sind, dass die dann darüber stolpern. Aber die geistlich Gesinnten, die merken das. Und das, dann lassen sie sich dadurch nicht irreleiten. Dann sagte zu ihm, das ist Sünde. Und dann hat er gelacht. Und wieso? Nein, nicht so, wieso? Sondern, und was dann? Was ist dann schlimm daran? Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Römer 8, Vers 1 hat er zitiert. An dieser Stelle darf ich vielleicht einmal sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass Luther den besseren Römer 8, Vers 1 hatte, als uns heute die Bibeln hingeben. Ich persönlich bin überzeugt, dass der Römer 8, Vers 1 länger ist als in den heutigen Übersetzungen. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind, für die, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Für die. Christen sind heute so überströmt von Informationen über die Liebe Gottes und die Güte Gottes und die Hilfe Gottes und den Aufruf, einfach auf Gott zu vertrauen, dass der Blick für einen heiligen, plötzlich handeln könnenden Gott verloren gegangen ist. Kaum jemand hat heute Angst vor Gott. Das treffen Sie sehr, sehr selten an, dass jemand Angst hätte vor Gott. Und ich hatte gestern einen Mann vor mir, diesen Mann, der keine Angst hatte vor Gott. Das hat ihn gar nicht angegriffen. Aber wissen Sie, ich glaube, ich kenne das Geheimnis. Ich kenne den Mann schon lange. Ich glaube, seine ganzen Probleme rühren daher, dass er von sehr früh an in seinem Leben gewisse Sünden verdrängt hat und nicht zu ihnen stehen will. Und er hat sich jetzt eine Theologie zurechtgebastelt, die ihn darüber hinwegkommen lässt. Und er ist immun geworden, insensibel geworden. Wir müssen die Sünde ernst nehmen, auch als Christen. Paulus sagt in Vers 12, und das sagt er zu Christen, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, in Vers 13, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Entweder die Sünde geht aus meinem Leben, oder ich gehe aus meinem Leben, ich sterbe. Aber nicht beides. Eins geht, oder das andere. Die Sünde und ich stehen als Rivalen da. Oder sie nimmt mich mit. Die Sünde ist ernst zu nehmen. Es geht hier um Leben und Tod. Man spielt nicht mit Sünde. Viele Christen spielen mit Sünde. Nehmen es sehr leicht da. Nun, weiter. Sünde sollten wir, erkannt werden und bekannt werden. Man sollte wissen, worum es geht. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass wenn wir mit Sünde zu tun haben, dann haben wir es mit etwas Konkretem zu tun, nicht mit etwas Vagem. Wenn Sie nicht wissen, wo Ihre Sünde liegt und Sie haben ein schlechtes Gewissen, dann tun Sie zweierlei. Erstens bitten Sie den Herrn, dass er ihnen zeigt und Licht gibt und zeigt, wo sie dran sind. Und wenn sie immer noch nicht wissen, was sie gemacht haben, dann berufen sie sich auf 1. Johannes, wo Johannes sagt, wenn unser Inneres uns verdammt, verurteilt, dann wissen wir, dass Gott größer ist. Das heißt, das ist eine Anfechtung vom Feind. Und sie lassen sich gar nicht dadurch beirren. Sie schauen auf Jesus, er hat alle unsere Sünden getragen und dann kann er mit der Zeit dieses schlechte Gewissen wegnehmen. Denn manche Christen haben durch ihre Erziehung ein ständiges schlechtes Gewissen. Das ist eine Gewohnheit. Das muss nichts bedeuten, als einfach ein furchtbares Plage. Diese Leute sind zu bedauern. Ja? Aber in Christus kann man frei werden von diesem Joch eines ständigen schlechten Gewissens. Es ist vollkommen unnötig, wenn wir nicht gesündigt haben. Hiob sagt, ich habe nicht gesündigt. Wozu soll ich leiden? Beide seine Freunde und er waren der Meinung, dass Leiden auf Sünde folgt. Ja? Darin waren sie sich einig. Nur, ob man gesündigt hatte, darin waren sie sich nicht uneinig. Die Freunde sagten, du leidest, folglich hast du gesündigt. Hiob sagt, ich habe nicht gesündigt, warum soll ich leiden? Ich freue mich über den Hiob. Ich freue mich über seinen Mut. Ich kann nicht verstehen, warum ich leide, aber eins weiß ich habe nicht gesündigt. Gut. Wunderbar. Wenn wir nicht gesündigt haben, dann sagen wir das dem Herrn. Herr, ich habe nicht gesündigt. Das sagt David auch dem Herrn. Ich glaube, es dürfte Psalm 24 sein, oder? Ich habe nicht gesündigt. Ich habe reine Hände. Gut, dann ist okay. Aber jetzt sprechen wir von dem Fall, wenn der Herr dann Licht gibt und dann genau zeigt, wo es liegt, dann müssen wir mit dieser Sünde handeln. Und dann muss die bekannt werden. Dann müssen wir Stellung dazu nehmen. Und was dann? Es gilt, wenn die Versuchung kommt, und es geht ja hier um eine Sünde, die sich immer wieder meldet in Form einer Versuchung. Es gilt dann, sich für einen Gestorbenen zu halten. Und das ist etwas, das viele Christen nicht verstehen. Ich kann nichts damit anfangen. Was heißt das, mich für gestorben halten? Ich bin doch nicht gestorben, ich bin doch geriet. Ich bin doch ein blutroter Mensch. Ein rotblütiger, Entschuldigung. Ich bin doch ein Mensch, vollblütiger Mensch. Ja. Ich habe doch Triebe und so weiter. Das gehört doch zum Menschsein. Ja, das ist nicht, was der Apostel meint. Er sagt nicht, dass ich passiv bin wie eine Leiche. Er spricht juristisch. Er sagt, nimm die Stellung eines Gestorbenen ein. Die Sünde kommt wie eine Versuchung und lädt mich ein, etwas zu tun, das verboten ist im Gesetz. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Bei Paulus sieht das so aus, die Bibel hat gesagt, im 10. Gebot, lass dich nicht gelüsten. Und jetzt sagt er, soll ich mich nicht gelüsten lassen, aber ich kann nicht. Das ist Römer 7. Aber in Römer 8 gibt er uns das Geheimnis. Wenn ich mich für einen Gestorbenen halte, oder in Vers Kapitel 6, wenn ich mich für einen Gestorbenen halte, dann muss ich nicht in die Sünde einwilligen. Wieso? Nicht, weil ich nicht mehr imstande wäre, zu reagieren. Nicht deshalb, noch einmal, nicht weil ich nicht mehr ansprechbar wäre von der Versuchung. Es rumort in meinem Innern genauso wie vorher. Unser Leib will sündigen. Ich hatte einen Professor, der sagte, wir haben Klebstoff in uns. Die Sünde kommt und klebt sich an uns, weil wir Klebstoff in uns haben. Wir wollen sündigen, wir wollen Böses tun. Es ist ein Trieb da drinnen. Und wenn die Sünde einlädt, das passt genau zu unserem Wesen. Was hilft das denn, sich für einen Gestorbenen zu halten? Das ist der Weg, den Gott vorgeschrieben hat und ich habe ihn einzuschlagen. Warum bin ich ein Gestorbener? Warum darf ich mich für einen Gestorbenen halten? Weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Und wenn Sie das nicht glauben, dann hören Sie auf, mit Christus zu tun zu haben. Aber wenn Sie gesagt haben in Ihrem Leben, dass Christus für Sie gestorben ist und Sie sind daraufhin noch getauft worden, Römer 6, dann haben Sie etwas gesagt in Ihrem Leben. Und da dürfen Sie nicht wieder dahinter zurückgehen. Sie haben einen Stein aufgerichtet. Sie haben gesagt, Jesus ist für mich gestorben. Und dann haben Sie gesagt, ich bin folglich gestorben. Ist einer für alle gestorben, dann sind alle gestorben. So wie der junge Mann, der zum zweiten Mal aufgerufen wurde in den USA, damals im Bürgerkrieg. Ein anderer hatte seinen Namen übernommen, weil er an seiner Stelle ging. Dann wollte man ihn zum zweiten Mal aufrufen und einziehen. Und er sagte, Moment einmal, ich bin gestorben. Wieso? Wir haben doch jetzt mit ihm zu tun. Nein, wenn Sie nachgucken in Ihren Büchern, jemand ist an meiner Stelle gegangen und der ist gefallen und ich bin erledigt. Sie können mich nicht mehr anhalten, nichts mehr anhalten. Ich bin nicht mehr zu haben. Ich bin gestorben. Herr Wyatt ist gestorben. Er hat meinen Namen angenommen und ich bin gestorben. Sehen Sie, er hat nicht eingewilligt. Dahinter dieser Geschichte steht die ganze Kraft Gottes. Deshalb ist das von Bedeutung, dass ich sage, ich bin ein Gestorbener. Christus nimmt dieses Zeugnis ernst, weil er den Tod von Jesus ernst nimmt und auch seine Auferstehung. Und wenn Christus an meiner Stelle gestorben ist und ich sage, ich bin gestorben für die Sünde, ich behaupte das einmal, wenn ich den Mut habe, ohne dass ich jetzt anders fühle, in diesem Zug zu sündigen, die Verlockung bleibt in ihrer ganzen Kraft, aber ich habe den Mut zu sagen, ich bin mit Christus gestorben. Wenn ich den Mut aufbringe und Nein sage zur Sünde, Kraft meines mit Christus gestorben Seins, dann steht Gott da bei mir in diesem Moment mit seiner ganzen Kraft, Epheser Kapitel 1, mit der Kraft, die er gebrauchte, um Jesus von den Toten zu bringen. Diese ganze Kraft steht mir zur Verfügung. Und das war die Kraft, die Satan und Sünde und alles Böse überwunden hat. Und wenn er das schon alles überwunden hat, dann würde er nicht in dieser einen Versuchung mir beistehen können. Der überwunden hat, steht jetzt bei mir und schenkt mir die Kraft, weiter zu sagen, nein, 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 nein. Und wenn es 2 Stunden dauert, nein, ich bin ein Gestorbener. Nein. Das ist alles, was braucht. Aber ich sage, das ist so schwer. Ja, es ist furchtbar schwer. Man könnte fast sterben. Warum? Weil mein Leib sündigen will. Und ich muss jetzt gegen Herbert Janssen ankommen. Und das ist etwas ganz Unnormales, gegen sich selbst zu sein. Aber ich möchte doch so werden. Ja, aber du darfst nicht. Jesus ist mein Tod und Jesus ist mein Leben. Mit der Zeit lässt die Versuchung nach in ihrer Kraft, in ihrer Intensität. Das kommt. Es bleibt nicht ewig, der Kampf ist nicht ewig. Harren wir aus. Wir sind Gestorbene. Und Gott steht und gibt mir Gnade, Nein zu sagen. Und was dann? Es muss so bleiben, dass ich ein Gegner der Sünde bin. Wir haben auf um jeden Preis aktive Gegner der Sünde zu sein. Wir haben zu fliehen von der Sünde. Wir haben zu kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit. Wir haben gegen die Sünde zu sein. Wir haben Stellung zu nehmen auf der ganzen Front, nicht nur gegen diesen. Wir müssen eine ständige Haltung einnehmen gegen die Sünde. Ferner, es ist wichtig, nicht nur hier gegen etwas zu sein, sondern seinen Leib, der ja nicht wiedergeboren ist, der immer noch sündigen will, diesen Leib in den Dienst für den Herrn zu stellen. Es ist sehr schwierig, jemanden dahin zu kriegen, dass er mir hilft, wenn er bereits beschäftigt ist. Es ist sehr schwierig, jemanden zum Sündigen zu bringen, wenn er bereits dabei ist, Gutes zu tun. Er ist schon terminlich belegt. Ja? Er kann nicht 2 Dinge auf einmal tun. Ja, Entschuldigung, ich bin schon beschäftigt. Ich kann jetzt nicht. Ja? Paulus sagt in Römer 6, Vers 13, zweierlei. Vielleicht, wenn Sie Ihre Bibel haben, wollen Sie aufschlagen, ich will Ihnen etwas zeigen. Römer 6 hat grundsätzlich 2 Teile, aber der 2. Teil hat wieder 2 Teile. Das ist ein langer Vers, deshalb. Römer 6, Vers 13, der 2. Teil. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebendige, die aus den Toten hervorgegangen sind, und stellt eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Zweierlei sagt der Apostel hier. Erstens, stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Wofür? Zum Dienst. Das heißt, um für ihn da zu sein, was immer er will, ob das zum Lobpreis ist, ob das zum Gutes tun ist für andere Menschen, was immer das ist, als Lebendige, die aus den Toten hervorgegangen sind, aus Menschen, die auferstanden sind, als neue Menschen. Ich stelle mich selbst Gott zur Verfügung. Viele Christen haben nicht Sieg, weil sie dies nicht tun. Und wenn wir das schon getan haben, können wir es immer wieder tun. Immer wieder sich selbst Gott zur Verfügung stellen. Grundsätzlich, Herr, hier bin ich. Und das Zweite, stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist im Römerbrief und im Galaterbrief für Paulus überhaupt das Gegenstück von Sünde. Sünde und Ungerechtigkeit sind für ihn austauschbar. Gerechtigkeit ist ein Wort, das mit Gesetz zu tun hat. Gerechtigkeit ist das Gute an einem Maßstab gemessen. Sünde ist Ungerechtigkeit, weil das Gesetz sagt, was Sünde ist. Dies, das, 10-mal. Sünde ist Ungerechtigkeit am Gesetz gemessen. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Gerechtigkeit ist der Gehorsam gegenüber das Gesetz. Das, was Gott fordert. Das heißt nicht, dass wir jetzt zum Alten Testament greifen sollten und jetzt lesen sollten überall, was sagt das Gesetz, damit ich das halte. Nein, nicht so. Sondern es gilt, sich selbst Gott zur Verfügung zu stellen. Natürlich sollte man sich informieren, was gibt es alles an Gutem zu tun, und der Herr kann uns da lenken in unserem Denken. Man fragt sich, was kann ich für den Herrn tun, und es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Wenn man nur anfängt zu denken, gibt es sehr schnell Ideen über das, was man für den Herrn tun könnte. Das fängt beim Gehorsam an, über ganz praktische Fragen, Kampf gegen die Sünde, und das geht weiter bis zum Dienst für den Herrn, Zeugnis für den Herrn, Gutes tun und so weiter. Das ist eine reiche Palette. Das gehört zum ganzen Leben, das sich einsetzen für den Herrn. Aber jetzt müssen die einzelnen Glieder dem Herrn zur Verfügung gestellt werden. Und am besten, sie fangen dort an, wo sie sündigen wollten, wo die Versuchung an die Tür klopfte. Beginnen sie da. An welcher Stelle? War das der Mund? Das Afterreden? Dann sagen sie jetzt, Herr, mein Mund, meine Zunge gehört dir. Waren es die Augen? Dann sagen sie, Herr, meine Augen gehören dir. Und sie sollen jetzt für deinen Dienst da sein. Sie sollen sich das anschauen, was du mir vor Augen führen willst. Dein Wort wollen sie anschauen. Sie wollen das Gute in diesem Leben anschauen. Sie wollen dorthin schauen, wo du hinschaust. Was sieht der Herr? Weiße Erntefelder. Schauen wir auch dahin, ja? Wo immer der Herr hinschaut, da wollen wir auch hinschauen, das sehen, was er sieht. Unsere Augen gehören dem Herrn. War es das Ohr? Nun, dann wird das Ohr zuerst dem Herrn hingegeben, aber da bleibt es nicht stehen. Wir geben alle unsere Glieder neu dem Herrn, stellen sie ihm zur Verfügung, unsere Hände. Alles, den Kopf, die Füße, die geschlechtlichen Teile, alles gehört dem Herrn. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das erinnert uns an Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich rufe euch auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzubringen als ein lebendiges, heiliges und Gott angenehmes Opfer, euer sinnvoller Dienst für Gott, und seid nicht dieser Weltzeit konform. Passt euch dieser Weltzeit nicht an, da ist die Sünde. Das Gegenstück davon ist sich selbst, das Mittel zur Sünde, denn der Leib ist das Mittel, wodurch der innere Mensch sich zum Ausdruck bringt. Damit sündigen wir, sagt Jakobus, und damit tun wir auch Gutes. Und jetzt ist es wichtig, diese bereits zu beschlagnahmen, sodass sie keine Zeit mehr haben und keine Gelegenheit mehr haben, Gutes zu tun. Da liegt ein Geheimnis für den Sieg über Sünden. Und letztens, es ist wichtig, mit der Verheißung zu rechnen. Es ist wichtig, sich an Gottes Wort zu klammern, an Gottes Zusage, denn er hat Hilfe versprochen. In Römer 6, Vers 14 heißt es, die Sünde wird nicht Herr sein über euch. Ich weiß nicht, wie es in ihrer Übersetzung heißt, vielleicht herrschen oder regieren. Im Grundtext stehen zwei Wörter, glaube ich, in Römer 6. Auf jeden Fall werden zwei Wörter für herrschen gebraucht. Das eine Wort heißt Herr sein und das andere Wort heißt König sein. Wenn ich mich nicht irre, werden in Römer 6 beide gebraucht. Aber hier wird das Wort gebraucht, Herr sein. Die Sünde wird nicht Herr sein über euch, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wie soll ich das jetzt sagen? Wenn Sie diesen Vers so in der Bibel lesen, dann klingt er absolut. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Dieser Vers sagt nicht, dass jeder Christ immer Herr sein wird über die Sünde und dass die Sünde nie Herr sein wird. Es gibt viele Sätze in der Bibel, die, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, dann scheinbar absolut sind. Sie können nicht mit Römer 6, Vers 14a ins Leben hineingehen und sagen, die Bibel hat versprochen, dass die Sünde nie mehr Herr sein wird über nicht. Folglich muss ich nie sündigen. Das ist auch Schlussfolgerung, nicht wahr? Wenn Sie das so nehmen, dann haben Sie die Bibel nicht verstanden. Der ganze Zusammenhang ruft, schreit geradezu, wenn unter diesen Umständen wird das so sein. Das heißt, wenn wir uns für gestorben halten, wenn wir uns auf die Gnade berufen, dann haben wir diese Zusage. Das heißt, Gott steht zu seinem Wort. Paulus sagt auch, warum die Sünde nicht Herr sein wird. Weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Was ist der Unterschied? Wenn Gerechtigkeit, das heißt das Gegenstück zum Sündigen, sowieso das zu tun ist, was das Gesetz sagt. Wenn ich nicht sündige und ich dann tue, was das Gesetz sagt, was ist dann? Dann bin ich doch dem Gesetz gemäß, das ist, dann bin ich doch mit dem Gesetz irgendwie zusammen. Ja, aber du bist nicht unter dem Gesetz. Das ist was anderes. Du tust, was das Gesetz sagte, aber das Gesetz ist nicht dein König. Das heißt, das Gesetz ist nicht dein Lebensraum. Du lebst nicht im Staat Gesetz, wie man in der Schweiz lebt. Leben Sie in der Schweiz, dann haben Sie mit den Gesetzen der Schweiz zu tun. Sobald man über die Grenze kommt, hat die deutsche Polizei, die französische, die italienische, die österreichische nichts mehr zu sagen. Nichts. Und wenn es der letzte Ausländer ist von Asien, jetzt ist die schweizerische Polizei zuständig, nicht wahr? Wenn Sie sich in das Gesetz begeben, sagt Paulus, den Galatern, dann müsst ihr alles tun, was das Gesetz sagt. Wenn ihr euch unter dieses Regime stellt. Aber Paulus sagt, wenn ihr zu Christus gekommen seid, dann seid ihr nicht mehr unter dem Regime gesetzt. Dann seid ihr übergewechselt, ihr habt eure Staatsbürgerschaft geändert und ihr seid jetzt Christi Staatsbürger geworden. Er ist euer König, Kolosser 1, Vers 13. Versetzt in das Königreich seines Sohnes. Und da gilt eine andere Energie. Unter dem Gesetz galt die Energie des Menschen. Die Bibel sagte, dieses Gesetz sagte, du sollst, und jetzt musste der Mensch aufkommen mit der nötigen Energie, das zu tun, was das Gesetz forderte. Und jetzt im Neuen Testament? Viele Christen leben so, als ob das immer noch so wäre. Jetzt müssen Sie schuften. Nein, ich muss nicht so, ich muss furchtbar aufpassen. Ja. Und ich muss dieses tun, ich muss in die Kollekte geben, ich muss in die Gemeinschaft gehen, ich muss unter die Predigt gehen und ich muss noch dies tun, ich muss noch für die Mission gehen, ich muss noch Briefe schreiben, ich muss noch bei Basel Tat oder Tat Basel da mitmachen und so weiter und so weiter. Lauter leisten, 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 leisten. Ja. Nee, sagt Paulus, überhaupt nicht. Ihr seid nicht unter dem Gesetz, nicht unter dieser Art von Regime. Ihr seid unter der Gnade. Was ist Gnade? Brüder und Schwestern, ist es sehr wichtig, dass wir wissen, was die Wörter der Bibel bedeuten. Und wenn sie auch deutsch sind. Und die Bibel ist ihr eigener Duden. Das wollte der Bruder gestern nicht wahrhaben. Er meint, es müsste einen anderen Duden geben, der sei Watchman Nee. Nein, nein. Die Bibel genügt. Und die Bibel sagt mir, was Gnade ist. An dieser Stelle ist Gnade nicht nur Vergebung. An dieser Stelle ist Gnade Kraft. Jesus sagte zu Paulus einmal, Gnade ist natürlich das Erste. Vergebung, Kapitel 5. Aber jetzt, wo wir in Christus sind, brauchen wir mehr als Vergebung. Jesus sagt zu Paulus, an meiner Gnade hast du genug, denn, Begründung, meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Das heißt, Jesus gebraucht Gnade und Kraft auswechselnd. Und wenn ich unter der Gnade bin, wenn ich in dem Regime, unter dem Regime der Gnade bin, dann bin ich unter der ständigen Bereitwilligkeit meines auferstandenen Herrn, mir Energie zu liefern. Halleluja! Und jetzt kann ich Nein sagen zur Sünde, sagt Paulus, und die Sünde wird kein Herr über mich sein. Warum? Weil ich unter der Gnade bin. Und, ja, aber ich leide immer noch so sehr in der Versuchung. Ja, aber sie ist auch noch nicht im Himmel. Erst dann, erst dann. Es ist so schwer, sie Arme. Ja. Wenn sie es nicht schwer haben wollen, dann müssen sie nicht Christ sein. Dann sagen sie Ade. Dann vergessen sie davon. Ich meine das. Christus hat gesagt, wer mir nachkommen will, der mache sich gefasst darauf, dass er jeden Tag sterben wird. Jeden Tag. Jeden Tag. Auch im Urlaub. Jeden Tag tot, 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 tot. Paulus sagt, 2. Korinther 4, überall, ohne Unterlass, räumlich, kein Ort, auch nicht Mallorca, kein Ort, wo die Versuchung nicht hinkommt. Und keine Zeit, alle Zeit, überall und alle Zeit Leid, Leid, Leid. Sünde, Versuchung und Schwachheit bringen Leiden, auch nicht nur Verfolgung. Und diese Leiden bleiben uns nicht erspart. Bedenken wir, Gott hat überhaupt gar nicht vor, ihre Versuchlichkeit aus ihrem Körper zu nehmen. Hat er gar nicht vor. Des Todes, von diesem Leiden des Todes. Das kommt erst, wenn Jesus kommt. Aber wir dürfen Sieg haben. Und ich darf Ihnen noch etwas sagen. Sie dürfen mit der Zeit eine Freude kennenlernen und einen Frieden, der bei weitem das übertrifft, was Sie sich von der Einwilligung gegenüber in die Versuchung versprochen haben. Oder was die Versuchung Ihnen versprach. Bei weitem. Es lohnt sich schon hier, es lohnt sich schon hier, Nein zu sagen. Ich bin ein Gestorbener. Mit der Zeit kommt eine Genugtuung, eine Freude an Jesus Christus, die sich gar nicht vergleichen lässt. Und Sie wollen nie mehr tauschen, wenn Sie geschmeckt haben und Sie gesehen haben, wie freundlich der Herr ist. Wollen wir ihm jetzt dafür danken. Herr, wir danken dir, dass du genug genügst. Wir danken dir, Herr, dass deine Gnade ausreicht. Wir danken dir, Herr, dass wenn die Sünde uns umstricken will, umgarnen will, wenn unsere Schwachheit uns zu schwer wird, dass du dann genügst. O Herr, wir preisen dich.